Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom Talk. Und wie immer haben wir einen Gast eingeladen. Wir, das sind diesmal neben mir Ingolf Putzbach, einer der Geschäftsführer von Zoomkumo, auch mein lieber Kollege Daniel Schinaui. Den kennen wir schon aus Folge 30, glaube ich. Aber das können Sie oder ihr vielmehr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel besser beurteilen wahrscheinlich als ich. Und natürlich haben wir einen tollen Gast wieder eingeladen. Und zwar ist das diesmal der Sascha Kwasniok. Genauer gesagt ist er Professor und Studiengangsleiter im Studiengang Versicherung an der DHBW Mannheim. Es klingt kompliziert. Herzlich willkommen, Sascha. Und wir möchten dich bitten, dich als erstes einmal selber vorzustellen.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Sascha Kwasniok. Die wesentlichen Sachen wurden eigentlich schon gesagt. Ich habe eine Professur an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim, kurz DHBW. Ja, ist ein duales Studium, das heißt, alle unsere Studierenden haben einen Praxispartner im Hintergrund. Bei uns sind es überwiegend Makler und Versicherer. Insofern haben wir da auch relativ nah die Themen an der Praxis und mache das jetzt seit 2 Jahren etwa und war vorher in der Praxis, habe auch dual studiert an der damals noch Berufsakademie, dann später dualen Hochschule. Und ja, insofern fühle ich mich hier ganz wohl.
Ja, vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu deiner praktischen Tätigkeit, die so zwischendurch zwischen dualem Studium und der Hochschultätigkeit jetzt wieder stattfand.
Ja, klar, gerne. Ja, ich hatte bei der alten Leipziger Hallische in der Konzerngesellschaft verschiedene Funktionen inne, vom Inhouse-Consulting über die Konzernentwicklung. Habe also auch so ein bisschen so die konzeptionelle Seite gesehen, auch über alle Sparten hinweg, gerade aus der Strategiesicht heraus. Und das hatte ich ja von 2012 bis 2019 gemacht. Relativ viel gesehen, auch am Markt gesehen. Also beschäftigt sich ja dann doch auch mit dem eigenen Geschäftsmodell und mit dem Geschäftsmodell anderer Unternehmen und auch neuer Player, die so im Markt auftreten. Und klar, das versuchen wir dann natürlich auch so ein bisschen unseren Studierenden mitzugeben und da auch einen Mehrwert zu liefern.
Mhm. Was hat dich denn daran fasziniert, dann wieder zurück in die Lehre zu gehen?
Ich habe das im Endeffekt eigentlich immer nebenbei gemacht, auch während meiner praktischen Tätigkeit. Die duale Hochschule lebt eigentlich auch davon, dass man nicht nur Professoren als Dozenten vorne hat, sondern auch Praxisvertreter, die praxisnah die Themen auch, wenn man ja, rüberbringen können, berichten können. Das ist auch Kennzeichen der Dualität im Endeffekt unseres Modells. Und hatte das in der Veranstaltung eigentlich parallel gemacht noch. Und irgendwann wurde meine Stelle ausgeschrieben als Professor. Und ich dachte, ja, das passt eigentlich zu dem, was ich mir möglicherweise vorstellen kann, da eigentlich dann hauptberuflich zu machen, weil na, man macht das zwar schon gerne, aber die Zeit ist dann doch irgendwie begrenzt und man kann sich auch nur begrenzt mit den Themen auseinandersetzen. Und es hat mich dann irgendwie gereizt, dann doch mich mit ein paar anderen Themen noch tiefer auseinanderzusetzen und auch mich mit den Sachen zu beschäftigen, die mich eigentlich interessieren. Ne? Weil dann in so einer Konzerngesellschaft ist man dann doch irgendwo natürlich ein bisschen weit vorgegeben mit dem, was man sich beschäftigen muss, auch wenn es immer spannend ist meistens. Aber so dieses Eigengestalterische mit Themen zu vertiefen und auch jungen Leuten was beizubringen, das mitzugeben, hat mich schon gereizt und das ist bislang glücklicherweise auch vollkommen erfüllt worden.
Was sind denn die Themen, die du heute deinen Studenten, Studierenden, sagt man ja, glaube ich, heutzutage, vermitteln möchtest vor allen Dingen? Also vor allen Dingen, was sind auch so die aktuellen Bezüge, die vielleicht du auch einfließen lässt? Denn also jeder, der mal studiert hat, weiß ja, dass also es gibt solche und solche Professoren. Viele spulen auch einfach nur das ab, was sie auch vor 30 Jahren schon abgespult haben. Und dann fehlen häufig so die aktuellen Bezüge. Aber das ist wahrscheinlich an der dualen Hochschule sowieso ein bisschen anders.
Ja, also was war so, man hat schon seine, ich sag mal, Standardveranstaltung, die aber auch durchaus leben. Ja, also auch immer mein ursprüngliches Steckenpferd, was ich mal gemacht hatte, hört sich jetzt ganz schlimm an, theoretische Versicherungsbetriebslehre, versuche ich immer praktisch irgendwie zu füllen mit, ja, ich sag mal, Praxisproblem, also von der Frage, naja, wie kann man eigentlich Versicherungsbetrug erklären, über was hat eigentlich so eine Vermittlerrichtlinie aus einer ökonomischen Sicht zu tun. Aber da kann man natürlich wunderbar auch aktuelle Themen reinlaufen lassen, wie tarifiere ich heute, also klassisch bis halt dann hin zu Telematiktarifen, also was ist eigentlich die Idee dahinter, was hat das für eine Anreizwirkung, das sind so die ursprünglichen Themen, wo ich mal herkam. Aktuell versuche ich das Thema Digitalisierung, großer Begriff, ja, ein bisschen zu füllen und auch den Studierenden ein bisschen greifbar zu machen, weil ich glaube, der Begriff ist omnipräsent, nicht nur in der Versicherungswirtschaft. Und wenn man nachfragt, was meint man eigentlich damit, dann ist es immer ein bisschen dünner. Und ich versuche dann zumindest mein Verständnis reinzubekommen und insofern sehr, sehr aktuell und dann ein gewisses Verständnis zu schaffen, sowohl was das Thema, sag mal, Geschäftsmodelle betrifft, aber auch ja, was für eine Technologie brauche ich eigentlich? Und dieses Buzzwording, was da natürlich auch da mitunter mal ja, mit verbunden ist, auch ein bisschen mit Leben zu füllen und zu erklären, naja, was ist eigentlich eine KI? Macht das überhaupt Sinn einzusetzen? Was ist eine Blockchain? Gibt es da Anwendungsfälle? Und das ist, glaube ich, das, wo, ja, da komme ich also mal aus der Praxis auch jetzt die letzten Jahre her. Also insofern macht es natürlich auch Spaß, darüber zu reden, weil man ein paar Anwendungen gesehen hat und auch mit den Studierenden zu diskutieren, wo sie denn eigentlich Anwendungsfälle sehen. Ne? Und das dann diesen großen Begriff der Digitalisierung ein bisschen greifbarer zu machen, ein bisschen mehr einzusortieren. Und das ist halt das Schöne auch an unseren Kursgrößen. Man kommt da relativ schön in Diskussionen. Und das macht dann entsprechend auch Spaß, einfach mal das Feedback einzuholen, zu gucken, wo sind die eigenen Erfahrungen, was kann man sich denn vorstellen, wo gibt es möglicherweise auch Grenzen, die Studierenden selber so wahrnehmen. Ja, also wo ist die Vorstellungskraft, wo endet sie eigentlich? Das macht schon Spaß und da kann man das eigentlich wunderbar, dieses theoretische Konzept mit den praktischen Erfahrungen, die dann die Studierenden ja auch aus der Praxis heraus, aus ihren Ausbildungspartnern heraus haben, wunderbar verbinden. Ja, also eigentlich genau das, was man möchte.
Hallo Sascha. Eine fantastische kleine Phrase gehört. Das hört sich jetzt schlimm an, hast du das gerade eingeleitet. Das Stichwort Versicherungswirtschaft. Du hast Spaß daran, das merkt man. Haben denn die jungen Leute, die Studierenden auch Spaß daran eigentlich? Oder rutschen die dann so in den Studiengang rein?
Also das schlimm anhören hat sich eher auf dieses Konstrukt theoretische Versicherungsbetriebslehre gehört. Also schon relativ lang. Aber ich gebe dir recht, Versicherung ist, ja, ich glaube, das merken wir auch durchaus, nicht der, wie soll man sagen, ein Studiengang, der erstmal sexy wirkt, der irgendwie attraktiv wirkt, allein von der Begrifflichkeit her. Also ich glaube schon tatsächlich ein Thema, mit dem sich junge Leute auch schwer tun, wenn sie sich dafür entscheiden, ich möchte BWL studieren, dann mit der Vertiefung Versicherung, weil man sich, glaube ich, auch relativ schwer mitunter vorstellen kann, was sich da eigentlich für eine Vielfalt dafür birgt. Also wir haben glücklicherweise genug Studierende, die das jedes Jahr wählen. Also insofern leisten wir auch ein Stück weit einen Beitrag für das Nachwuchsthema der Versicherer. Aber klar, wenn man drüber spricht, das ist, glaube ich, nicht das, was jetzt ein junger Mensch mit 18, 19 als erstes in den Sinn kommt, sich in so eine Branche reinzubegeben. Glücklicherweise erkennen dann doch viele, dass es sehr, sehr vielfältig ist. Also von den Versicherungsprodukten her, von der Tarifierung, von den Problemen, die man da möglicherweise auch sieht, bis halt hin, dass man auch durchaus ja was Gutes den Leuten tut. Ne? Also ich meine, im Schadenfall sieht man ja in verschiedenen aktuellen Beispielen auch, möchte man jemanden haben, der da hinten dran steht. Und ich glaube, das zu begreifen, dass man diese Dienstleistung mitbringt und auch in der Hinsicht beraten kann, das erkennen dann unsere Studierenden dann schon im Laufe ihres Studiums vielfach und identifizieren sich dann, glaube ich, schon ein Stück weit mit dem Thema Versicherung. Aber ich gebe dir recht, der Einstieg ist, glaube ich, jetzt nicht ganz intuitiv. Und da gibt es ja auch immer viele andere schöne Studiengänge, die dann vielleicht ein bisschen schöner vom Namen her klingen. Also haben wir sicherlich ein Image-Thema. Aber wir versuchen unser Bestes, das ein bisschen mehr aufzubrechen, natürlich auch in Verbindung mit unseren dualen Partnern, die im Endeffekt ja das Personalrecruiting machen und auch die Leute dann gewissermaßen einstellen.
Ja, also das Image-Thema haben wir in der Versicherungswirtschaft ja häufiger, noch in verschiedensten Situationen, aber die Substanz dahinter kann sehr spannend sein. Was ist denn das aus deiner Sicht, was gerade besonders spannend ist, also aus der Lehre heraus? Was ist denn das, bei dem du das Gefühl hast, gerade jetzt aus so einem dualen Studiengang heraus, kann man es, glaube ich, noch näher sagen, was jetzt auch in der Wirtschaft ankommen wird, was da jetzt in der Lehre bearbeitet wird, damit auch zum Beispiel im Stichwort Digitalisierung hinterher arbeiten kann?
Also es ist, glaube ich, sehr, sehr vielfältig. Also wir legen schon großen Wert darauf, dass unsere Studierenden erstmal die Produkte verstehen. Ich glaube, das ist auch im Vergleich zu so einem klassischen Uni-Studium, wo man ja sich durchaus auch Richtung Versicherung spezialisieren kann, schon ein Unterschied. Das heißt, die kriegen da schon sehr, sehr grundlegende Informationen, wie so ein Produkt eigentlich funktioniert. Das ist, glaube ich, auch durchaus ein Differenzierungsmerkmal, wenn man dann in die Praxis reingeht. Und das bildet für uns, oder aus unserer Sicht, das Fundament dann auch um vertiefte Aspekte zu sehen. Ich meine, Digitalisierung ist ein Thema, es gibt ja durchaus noch ein paar andere Funktionen, die man dann nach so einem Studium erfüllen kann oder ausführen kann. Aber ich glaube, dieses Verständnis, wie funktioniert eigentlich eine Versicherung, was hat das Thema Daten damit zu tun, wie kann ich möglicherweise auch andere Tarifierungsansätze finden, um letztendlich mögliche Probleme zu lösen. Das sind, glaube ich, schon Sachen, die wir versuchen zu vermitteln, immer aus einer Produktsicht herauskommt, weil das, glaube ich, dann schon für uns ein wichtiges Fundament ist, um einfach sich dann auch hinten raus zu differenzieren. Weil, ja klar, ich meine, und zum Schluss messen sich unsere Studierenden mit den Absolventen anderer Hochschulen und Universitäten Und im Endeffekt müssen wir denen natürlich irgendwie auch versuchen, einen USP mitzugeben. Und das sehen wir schon in dieser Produktorientierung sehr stark, weil es dann hinten raus auch aus unserer Sicht für unsere Studierenden dann die Möglichkeit ergibt, sich in die eine oder andere Richtung zu vertiefen und vor allen Dingen so zu vertiefen, dass sie das auch mit einer gewissen, ja, Fachkenntnis, mit einer gewissen Expertise auch tun. Und ich glaube, das merkt man auch, dass man dann ein Stück weit selbstbewusster ist, wenn man einfach sich in den Themen auskennt und das auch versteht, was da eigentlich passiert und auch entsprechende Sachen erklären kann und begreifen kann. Egal, wo man sich dann hin vertieft. Sicher, wie gesagt, Digitalisierung ist ein großes Thema. Aber man, da gibt es ja ein paar andere Themen noch, sag mal, sei es jetzt in der Produktspezialisierung, Produktkalkulation, im Vertrieb, in anderen Stabsfunktionen. Ja, also das, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten.
Das ganze Produktthema in der Versicherungswirtschaft kommt einem immer ziemlich statisch vor, ne? Also wir reden eigentlich seit Jahren über die gleichen Produkte, die gleichen Sparten. Innovation findet fast nicht statt, das ist sicherlich jetzt hart gesagt, aber jedenfalls sind die Innovationssieger selten die Produkte, die auch verkauft werden. Und jetzt hast du gesagt, Technologie wirkt natürlich auch auf die Versicherungswirtschaft. Man kann natürlich heute theoretisch stehen einem heute ganz andere Daten auch für die Tarifierung zur Verfügung als früher. Das Stichwort Telematik hattest du genannt. Telematik muss sich ja auch nicht nur auf die Kfz-Versicherung beziehen. Das ganze Thema Internet of Things ist irgendwo da, irgendwo präsent. Jeder hat heute diese komischen, ich heute mal wieder nicht, aber jeder hat diese Garmin oder sonstigen Tracker, mit denen er sein ganzes Leben sozusagen überwacht, jederzeit Hinweise bekommen kann, Herzschlag zu hoch, zu niedrig, zu viel Stress, jetzt mal wieder Bewegung oder so. Das sind ja eigentlich alles Daten, die auch tarifierungsrelevant sein können. Aber man hat das Gefühl, niemand greift das so richtig auf. Was ist deine Einschätzung? Warum passiert das nicht? Müssen wir auf deine Studierenden warten, bis sie fertig sind und in den Versicherungsunternehmen irgendwie leitende Funktionen haben, bis da was passiert?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte gerade gestern wieder eine Veranstaltung gehabt, wo es hier ein bisschen Telematik ging. Und ich stelle die Frage eigentlich jedes Semester oder jeden Jahrgang und nach der Verbreitung, nach der Nutzung von solchen Telematiktarifen und glücklicherweise oder erfreulicherweise nimmt dann die Anzahl der Hände, die dann hochgehen, doch jetzt in zunehmender Zeit dann doch zu. Da war früher vor 4, 5 Jahren doch immer eine sehr hohe Ablehnung und das Thema Datensensibilität immer eins, wo man sagt hat, ich möchte eigentlich nicht erfasst werden, wo ich hinfahre. Das hat sich ein Stück weit relativiert. Und auch wenn man in die Diskussion mit den Studierenden kommt, warum das Thema Daten möglicherweise gar nicht mehr so dramatisch oder zumindest nicht mehr so dramatisch wahrgenommen wird, in dem Zeitverlauf zumindest gesehen, dann ist da durchaus immer ein bewussterer Umgang durchaus erkennbar, wo man auch sagt, wo man abwägt, naja, es tut mir jetzt eigentlich gar nicht weh, gewisse Daten preiszugeben, wenn ich dafür einen gewissen Mehrwert habe, der sich dann halt zum Beispiel in der Reduzierung von der Kfz-Prämie zeigt. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man dann diskutiert, andere, du hast ja auch angesprochen, ich muss ja nicht nur auf dem Kfz-Bereich reduzieren, sondern mehr zum Beispiel im Bereich Gesundheit oder Lebensversicherungsprodukte, da sieht man dann schon, dass da die Sensibilität eine andere ist, weil man dann sieht, okay, das sind so doch irgendwie wahrgenommen sensiblere Daten, die möchte man nicht so einfach preisgeben. Also ich glaube schon, dass die Frage, was kann ich mit Daten machen und auch die Differenzierung, welche Daten kann ich preisgeben gegen einen gewissen Mehrwert, der auch bewusst wahrgenommen wird, setzt sich schon durch nach und nach. Aber ich glaube generell ist das Thema Datensensibilität und auch Angst, Daten preiszugeben, immer noch, gerade in Deutschland, mag auch ein deutsches Problem sein, sehr, sehr stark ausgeprägt. Und ich glaube, das ist dann auch teilweise die Hemmnis, warum man dann möglicherweise auch Ideen, die möglich sind, dann möglicherweise gar nicht so umsetzt. Also ich meine, wenn wir ins Ausland schauen, gerade was das Thema, ich sag mal, Pay as you live oder Pay how you live sich betrachtet, so, also ich thematisiere immer gerne das Beispiel da aus Südafrika mit Discovery, wie auch die Vitality-Produkte nach Europa gebracht haben oder die Generalis nach Europa gebracht hat. Wenn man sich so anschaut, was da passiert, ist natürlich schon eigentlich nicht vorstellbar mit dem deutschen Verständnis, dass ich da irgendwie dem Versicherer alles preisgebe von naja, wie lebe ich eigentlich, also ne, in welches Fitnessstudio gehe ich, wo kaufe ich ein, was kaufe ich ein und das irgendwie eine mittelbare Wirkung zumindest auf meine Versicherungskalkulation hat, ist das, glaube ich, schon nochmal ein ganz anderes Verständnis, was das Thema ja Datensouveränität, Datenschutz oder Datensensibilität generell betrifft. Also mag auch sein, dass das ein deutsches Thema ist, was da ein bisschen ein Hemmnis auch darstellt, muss man ganz klar sagen.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch aber auch eine Blockade in den Versicherern, Versicherungsgesellschaften, dass sie mit dem Thema so übervorsichtig umgehen. Weil also offensichtlich Apple und Facebook haben alle meine Daten und denen gebe ich die auch bereitwillig. Ich kann jederzeit hier meine Gesundheitsdaten hier in meinem iPhone irgendwie ablesen. Eigentlich wäre es jetzt sozusagen nur eine Einwilligung und all die Daten hätte auch mein Lebensversicherer oder mein Krankenversicherer. Und ja, mein Gott, warum traue ich Apple mehr als, sagen wir mal, der Hallischen? Ja, also vielleicht ist man da auch übersensibilisiert in Deutschland und traut sich deshalb auch nicht mit solchen Produkten zu kommen. Also ich meine, im Social-Media-Bereich ist es ja so, ich gehe auf eine neue Plattform und um irgendwie weiterzukommen, muss ich gleich sozusagen alles akzeptieren und alle Daten preisgeben. Warum tun sich Versicherer da so schwer? Ist das irgendwie eine, weiß ich nicht, woher kommt diese Blockade? Ist das übertriebene Vorsicht oder ja, vielleicht hast du da eine Antwort drauf. Ich nehme mich nicht.
Ich glaube, das ist relativ, naja, einfach zu erklären, vielleicht ein bisschen zu platt gesagt, aber das Thema, was wir auf Kundenseite sehen, haben wir, glaube ich, auch auf Unternehmensseite, dass wir einfach uns nicht trauen, mit Daten möglicherweise umzugehen oder auch sie intelligent zu verbinden. Also ich meine, als Versicherer sind wir ja eigentlich in der Lage und machen das ja eigentlich seit jeher, dass wir Daten so aggregieren, dass wir daraus Kalkulationen bilden können. Ich meine, das sind ja im Endeffekt nichts anderes, sind ja Sterbetafeln, dass ich gewissermaßen die Daten vieler zusammennehmen und letztendlich ableiten kann, naja, wie wahrscheinlich ist, dass jemand im gewissen Alter stirbt, und das kann ich auch auf andere Sparten letztendlich übertragen. Also der Umgang mit Daten ist, glaube ich, schon möglich und auch der Mehrwert sichtbar. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema dann personalisierte Daten anzubieten nochmal was anderes ist. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema. Hat möglicherweise auch damit zu tun, dass man als Versicherer lange nicht so das Thema Kunde so wahrgenommen hat, als der will was von mir und der will auch mehr als möglicherweise, wenn er eine Rechnung hochlädt, eine Erstattung haben als Krankenversicherer oder eine Schadenleistung ausgezahlt bekommt, sondern er möchte vielleicht ein bisschen mehr. Also das Thema, ich meine, das, was man immer so sehr schön unter Kundenzentrierung oder Kundenorientierung nennt, wo ich dann auch wissen muss natürlich, wie mein Kunde sich verhält. Also na, wie kommt er eigentlich zu mir? Also ruft er lieber an oder geht er übers Internet? Ja, das wäre mit Blick auf die Frage, wie spreche ich den auch an und was präsentiere ich dem für Lösungen, vielleicht nicht ganz interessante Informationen. Dass man das, glaube ich, tatsächlich nicht so bisher oder langsam erst anfängt zu wahrzunehmen, dass das durchaus einen Mehrwert schafft. Und der Druck kommt ja aus den Branchen, die du auch genannt hast. Ne? Wenn ich sehe, dass ein Apple, Google oder sag mal, dieses platte Amazon-Beispiel, wo ich halt heute bestelle und morgen ist es da oder vielleicht abends ist es sogar da, und ich die Erfahrung mache und das irgendwie als angenehm wahrnehme, dann ist da der natürliche Weg zu sagen, hey, lieber Versicherer, warum dauert deine Schadenauszahlung eigentlich 3 Wochen? Ja? Also warum muss ich so lange warten, wenn es andere, die gefühlt eine komplexere Lieferkette irgendwie organisieren müssen, besser und schneller hinbekommen? Ja? Und ich glaube, dieses Aha-Erlebnis haben die Versicherer mittlerweile schon erkannt. Aber es ist halt, glaube ich, in der Tat nicht ganz einfach, da die gesamte Mannschaft mitzunehmen und auch darauf zu sensibilisieren. Und das dann auch flott umzusetzen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben natürlich als Versicherungsunternehmen dann meistens dann doch ein Geschäftsmodell, was auch in sich irgendwie ein Stück weit träger ist. Ne? Also ich meine, so ein Versicherungsvertrag läuft halt, zumindest mal Leben, Kranken, doch relativ lange. Und das ist natürlich für einen Versicherer, muss man auch ganz ehrlich sagen, eine komfortable Situation, weil wenn ich jetzt einen PKV-Vertrag abgeschlossen habe, da läuft mein Kunde nicht so schnell weg. Ja? Der ist halt über seine Alterungsrückstellung gebunden. Und über seinen Gesundheitszustand, der da irgendwo eingefroren ist. Und da ist natürlich die Frage, wie schnell kann der eigentlich abhauen? Da kann ich ihn, mal bös formuliert, schon relativ lange nicht so gut behandeln. Ja? Also im Vergleich zum Online-Kaufhaus, wo er halt sagt, wenn es heute nicht da funktioniert, gehe ich halt morgen zum anderen. Ja?
Ändert sich das nicht denn gerade durch Insurtechs, durch neue Marktspieler, die in den Markt eintreten, dass man sich eben nicht mehr darauf verlassen kann, dass ein Kunde einfach bleibt, egal wie schlimm es ist?
Würde ich sagen, hängt von der Sparte ab. Also ich glaube, gerade Leben, Kranken, also gerade zumindest immer Kranken voll, Zusatz ist sicherlich anders, glaube ich, niedrigere Beiträge, schnellere Wechselmöglichkeiten, würde ich sagen, ja, da ist der Druck, glaube ich, deutlich höher, auch der Preiswettbewerb deutlich intensiver. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für das Thema Sach, zumindest immer in den weniger erklärungsbedürftigen Sparten. Also ich denke so ein Haftpflicht, Hausrat, da ist, glaube ich, das Thema schon feststellbar, dass da eine hohe Erwartung ist an Service, an Preis, auch eine höhere Preissensibilität generell existiert. Ich meine, die ganzen Vergleichsplattformen, Check24, Verivox, sind ja im Endeffekt, die adressieren ja genau diese Produkte und präsentieren ja im Endeffekt dann auch über den Preis kommen da ja im Endeffekt eine gewisse Übersichten von Anbietern. Wie gesagt, bei den langlaufenden Verträgen ist es, glaube ich, schon ein bisschen anders. Und wenn wir auch sehen, wo Insurtechs, und da muss man, glaube ich, auch mal differenzieren, was schauen wir uns da für Insurtechs an? Also sind es wirklich, ich sag mal, so Full-Stack-Versicherer, also die wirklich ernsthafte oder Vollversicherer sind oder zumindest so einen Assekurateur-Charakter haben, dann greifen die ja doch vielfach in diesen Sparten eher an. Also so eine Neo-Digital zum Beispiel, ist ja eher so mal im Sachbereich unterwegs. Ja. Otto Nova ist sicherlich eine Ausnahme im Krankenversicherungsbereich, wobei man da ja auch mit dem Ansatz der Krankenvollversicherung angetreten ist und jetzt doch auch feststellt, naja, wenn man sich die Bestandszahlen anschaut, ist das doch nicht so einfach, da in den Markt reinzukommen. So meiner Beobachtung nach gehen die jetzt in den Zusatzversicherungsmarkt rein. Also genau in diese Produkte, die dann auch vielleicht ein bisschen einfacher zu wechseln sind, auch preissensibler sind. Ja. Also differenziert sicherlich, muss man das betrachten, ja.
Du hast darüber gesprochen, dass du natürlich in deinem Studiengang vor allem auf das Thema Produkt auch einzahlst. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, gerade vor dem Hintergrund, den du gerade erläutert hast, was sind denn jetzt die spannenden Innovationen? Also was liegt denn da im Produktthema noch auf der Straße? Was ist denn das Nächste, was man eigentlich angehen sollte? Denn offensichtlich ist es ja vielleicht gar nicht das Thema, dass wie vorsichtig die Kunden sind mit ihren Daten. Wir laufen ja alle mit unserem Smartphone inzwischen rum und Google Maps benutzt auch sehr viele, 98% WhatsApp-Durchdringung. Also was ist denn das, was man vielleicht auf der Innovationsseite eigentlich tun müsste, damit spannend wird?
Also ich glaube, dass das Problem ist ja im Endeffekt, dass das Kernprodukt Versicherung, also dieser reine Risikotransfer, also, da fällt mir tatsächlich jetzt gar nicht so viel Innovationspotenzial ein, weil, ja, also wenn ich im Endeffekt mich über Bedingungen versuche zu differenzieren, ich meine, die sind relativ einfach kopierbar. Also ich meine, A, sind die Risiken, die, glaube ich, so eintreten können, einigermaßen beschrieben. Und wenn man so in die Praxis schaut, das ist meine persönliche Erfahrung, ist auch schwer, sich über Bedingungen langfristig abzugrenzen, weil ich kann sie einfach abschreiben. Die sind nicht geschützt. Ich schaue halt, was mein Konkurrent für Klauseln aufgenommen hat, die möglicherweise zumindest kurzfristig irgendwie eine gewisse Differenzierung bieten. Aber ich kann die relativ schnell halt übernehmen, ne, wenn ich bereit bin, das Risiko halt zu tragen. Das heißt, ich glaube, wo wir schon eine gewisse Innovation sehen, ist schon das Verständnis, dass wir möglicherweise mehr anbieten können als reine Versicherung im Kern. Ja, dass wir darum rum ein Dienstleistungsbündel schnüren, was dann auch das Thema gesamtheitliche Problemlösung mehr in den Fokus stellt. Das sehen wir im Endeffekt auch gerade bei den Krankenversicherern, die ja auch, sagen wir, sehr, sehr medienwirksam da sich positionieren, weg von diesem Leistungserstatter hin zum Gesundheitspartner, zum Gesundheitsdienstleister, die dann sicherlich auch im Eigeninteresse das Thema Leistung irgendwo ein Stück weit mehr steuern wollen über Ärztenetzwerke, aber über für den Kunden wahrnehmbar schnelleren Zugang zu Fachärzten, über Telemedizinanwendungen, über möglicherweise irgendwelche digitalen Therapie-Apps, die sie aus ihrem Kundenportal ansteuern können. Also das, was eigentlich ein Krankenversicherer, wenn man ihn auf seine Kernfunktion, ich trage das Krankenversicherungsrisiko, eigentlich sagen könnte, damit hast du eigentlich nicht so viel zu tun, weil du müsstest dich eigentlich nur um die kalkulatorischen Kosten kümmern, die in so einer Gesundheitsbehandlung drinstecken. Ja, aber da sehen wir durchaus, da passiert ein bisschen mehr. Im Sachversicherungsmarkt sehen wir ja ähnliche Sachen, dass wir so Wohngebäudekomponenten oder Hausratkomponenten um Sensorik erweitern, also um echte Hardware, ja, also wo wir so Gesamtbündelpakete anbieten. Und ich glaube, dann wird es für den Kunden irgendwann interessant, wenn er auch möglicherweise versteht, dass das Thema Versicherung irgendwo eine Teilkomponente ist von so einer Problemlösung. Und wenn es mir da als Versicherer gelingt, mich als Problemlöser da zu präsentieren, der halt dann nicht nur im Schaden- oder Leistungsfall, der ja dann doch auch negativ behaftet ist, das ist Image-Thema wieder, ja, kann man sich da, glaube ich, schon irgendwo auch im Sinne der innovativen Produktlösung oder Produktangebot sicherlich schon ein Stück weit positionieren. Also da sehe ich eher die Innovationspotenziale.
Das Ganze setzt natürlich wirklich voraus, dass man den Kunden versteht, dem Kunden die Angebote machen kann, die er wirklich wertschätzt. Da stellt man eigentlich immer wieder fest, dass diese echte Kundenorientierung wahrscheinlich auch historisch einfach bei den Versicherern fehlt, weil man ja traditionell mit dem Endkunden eigentlich nie viel zu tun hatte, eben außer im Leistungsfall. Dein ehemaliger Arbeitgeber, der hat mich da auch immer dahingehend geprägt, dass er immer gesagt hat, wir haben Kunde 1 und Kunde 2. Ja, und Kunde 1 ist halt immer der Makler, ja, oder vielleicht noch die AO. Und dann kommt eigentlich erst Kunde 2, das ist dann eben der Endkunde. Ja, und das ist so das Mindset, glaube ich, was in weiten Teilen der Versicherungswirtschaft vorherrscht. Und es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, es ist ja immer gut gelaufen und die Vermittler, die Intermediäre werden wahrscheinlich auch noch lange irgendwie eine Rolle spielen, aber durch die digitalen Technologien hat man heute eigentlich zum ersten Mal auch die Chance, eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen, aber viele stellen sich da eben relativ stümperhaft an, nach meinem Eindruck. Es gibt wenige Ausnahmen, eben eine Direktversicherung wie Cosmos oder so. Und die, wenn man da Kunde ist und das im Vergleich mal mit anderen Versicherern, ist auch schon deutlich besser. Ist immer noch nicht sehr gut, aber es ist deutlich besser. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, warum dauert es so lange, bis Versicherer endlich irgendwie auf diesen Zug aufspringen? Also die Banken, sicherlich auch getrieben durch N26 und so weiter, die haben da schon relativ gut aufgeholt. Selbst bei den Sparkassen geht im Online-Banking heute schon relativ viel. Dauert das jetzt nochmal 10 Jahre bei den Versicherern? Oder du hast ja auch schon ein bisschen über diese Trägheit im Geschäftsmodell nachgedacht. Aber es ist doch eigentlich unheimlich frustrierend, dass das alles so lange dauert.
Es ist vor allem dann frustrierend, wenn man eigentlich in so einem Unternehmen ist oder in so einem Konzern und versucht, das auch umzusetzen, ne? Und eigentlich erkennt, was für Potenziale da auch möglich sind und eigentlich auch gute Ansätze hat und ja, wenn man dann auch links und rechts mal schaut und dann auch möglicherweise das ein oder andere Unternehmen, auch ein Startup dann möglicherweise sieht, dass einem helfen kann, dann ist es extrem frustrierend. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man dann gewissermaßen vorne weg versucht zu laufen und dann hinter sich schaut und dann feststellt, eigentlich keiner folgt einem oder nur der eigene Bereich und wenn man Glück hat, irgendwie nur ein halber Vorstand. Dieses Trägheitsthema ist in der Tat, glaube ich, schwer irgendwie zu greifen. Das ist, hängt sicherlich irgendwo am Geschäftsmodell, hatte ich ja eben schon gesagt, ja, dass ich eigentlich nicht so wirklich einen Druck habe, dass da irgendwie was ändern zu müssen, zumindest, wie gesagt, in den großen volumenträchtigen Sparten. Und ich habe halt auch, wenn ich mir so anschaue, gerade der Vergleich zur Bank ist ja insofern ganz schön, weil ich da irgendwo das Gefühl habe, dass über junge Unternehmen, die da wirklich aggressiv reingehen, einfach die Wertschöpfungskette der Banken einfach eliminiert wird. Ne? Also N26 ist ja, ich sag mal, so die Komplettbank, aber wenn ich mir das anschaue, mit dass ich gewissermaßen eigentlich an der Supermarktkasse ersetzt werde, meine EC-Karte durch meine Smartwatch, also Apple Pay, Google Pay, Instant-Payment-Bereich über PayPal, da muss ich ja sagen, da wird eigentlich wirklich massiv mein Geschäftsmodell angegriffen und so einen massiven Angriff sehe ich bei den Versicherern tatsächlich nicht und ich weiß auch nicht genau, ob der noch kommen wird. Also man spekuliert ja immer so ein bisschen, ob da dann irgendwelche Tech-Unternehmen da auch mal einsteigen werden. Aber irgendwie hat man das Gefühl, die scheuen das irgendwie auch so ein bisschen. Ne? Die sehen da nicht so die große Marge. Und möglicherweise passt es auch nicht zu deren Geschäftsmodell, dass sie da schnell skalieren können mit hohen Renditen. Verbunden mit einer gewissen Regulatorik. Ja? Das ist sicherlich auch ein Thema, was die Versicherer ein Stück weit schützt. Das gilt gleichermaßen irgendwo auch für Banken sicherlich in gewissem Maße. Aber das Thema des regulatorischen Eintrittes ist, glaube ich, schon da nochmal eine andere Thematik. Ja? Dass ich eigentlich für viele Sachen eigentlich so eine BaFin-Lizenz brauche, wenn ich da wirklich mitspielen möchte, wenn ich wirklich ernsthaft in den Versicherungsmarkt rein will. Außer ich bin halt ein Assekurateur, aber dann hole ich mir halt meistens doch einen Versicherer, der hinten dran die BaFin-Lizenz mir gewissermaßen zur Verfügung stellt. Oder ich bin halt ein Insurtech und kooperiere dann aber fast eher mit den Banken. Ich meine, das war damals ja auch mal der erste Aufschlag, so 2015, 2016, das waren ja auch diese markigen Worte damals von ersten Digitalmaklern, die ja auch erklärt haben, dass das Ende der Versicherung naht und sie gewissermaßen den Markt jetzt aufräumen. Wenn man ganz ehrlich ist, 5 Jahre später ist davon nicht viel übergeblieben. Die meisten der 3, 4, die da mit den Anspruch reingingen, haben ihr Geschäftsmodell angepasst oder haben jetzt hinten dran selbst einen Versicherer, der die BaFin-Lizenz zusteuert. Und die anderen kooperieren halt irgendwo. Ne? Das heißt, die haben, glaube ich, auch erkannt, dass es eigentlich viel attraktiver ist, mit Versicherern zu kooperieren, als Dienstleister irgendwo aufzutreten, als jetzt da auf einen Konfrontationskurs zu gehen. Also, aber um die Ausgangsfrage mal aufzugreifen, warum ist das so träge? Ja, schwierig. Ja? Also möglicherweise prägt dann irgendwo auch diese Sicherheit, die in so einem Geschäftsmodell drin liegt, auch die Mitarbeiter, kann ja durchaus auch ein Erklärungsansatz sein, dass man auch gar nicht den Druck so spürt, dass der möglicherweise in anderen Branchen doch deutlich, deutlich schärfer zu wahrnehmbar ist, wo ich dann auch wirklich aus Existenzgründen heraus einfach echt handeln muss. Und ich glaube, so einen krassen Druck sehe ich bei den Versicherern aktuell nicht so wirklich.
Liegt das auch an der Marktstruktur so ein bisschen? Weil wir haben ja eigentlich einen total überbesetzten, total fragmentierten Markt. Ne? Also wenn man mal von der Allianz in einigen Sparten absieht, die da wirklich eine starke Stellung hat, gibt es unheimlich viele, meistens auch Versicherungsvereine, dann gibt es noch die ganzen öffentlichen Versicherer. Es gibt wenig Aktiengesellschaften, die vielleicht auch noch einen Shareholder im Nacken haben, der mal sagt, hey, ich will jetzt mal Rendite sehen. Also irgendwie alle kommen so einigermaßen klar, halten sich irgendwie über Wasser. Also wirklich echte Ertragsperlen gibt es relativ wenig. Viele leben irgendwie von der Substanz, aber Konsolidierung kommt nicht so richtig in Gange, eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir diese ganzen VVAGs haben und die eigentlich ja nur einen Zweck haben, irgendwie weiterhin Versicherungsschutz für ihre Mitglieder in Anführungszeichen anzubieten. Ist das auch ein Innovationshemmnis oder halten Sie das für weniger wichtig?
Also das Thema Shareholder-Druck ist, glaube ich, eins tatsächlich. Also selbst die Unternehmen, die als AG geführt sind, sind ja dann doch irgendwo meistens im Holding-Besitz. Das heißt nicht wirklich so im externen Besitz, wo dann auch jemand externes irgendwie ein Gewinninteresse hat. Gut, ist im Endeffekt immer die Frage, ist das gut oder schlecht? Ja, also man kann darüber diskutieren, wenn ich so meine Versicherungsgemeinschaft schützen möchte und denen irgendwie Risikoerträge auch zurückgeben möchte, ist es nicht auch fair zu sagen, ich habe da keine dritte Partei irgendwie im Spiel, die dann irgendwo noch auch ihre Hand aufhält und das abzwackt oder abzwacken möchte. Aber also kann man glaube ich drüber philosophieren ein Stück weit. Aber diese Trägheit wird dadurch sicher nicht aufgebrochen, muss man ganz klar sagen. Das ist dann schon eher bürokratische Strukturen und der wirklich harte Shareholder-Druck, der vielleicht bei Banken auch ganz anders ist, wo dann auch eine über Übernahmen Angebote durch deutlich mehr Druck entsteht oder auch über Kapitalgesellschaften, die da mit bewusstem Renditeinteresse reingehen, ist, glaube ich, im Versicherungsmarkt nicht so stark ausgeprägt. Es gibt relativ viele Anbieter, wobei ich da, glaube ich, schon jetzt nicht ausschließen würde, dass da möglicherweise das eine oder andere Konsolidierung geschieht, weil einfach das eine Thema der Regulatorik, diese schützende Mauer, die sich da ja schon dokumentiert, ist ja natürlich ja in letzter Zeit, oder was wir auch beobachten, ist schon jetzt auch ein Thema, was natürlich irgendwie auch stresst. Ne? Also die Anforderungen, die ich jetzt auch an eine IT-Infrastruktur habe, im Raum so VAIT, sind natürlich schon Themen, die, glaube ich, so kleine Versicherer irgendwann schon einfach nicht mehr so ohne weiter stemmen können, ohne zumindest immer irgendwie das sich da komplett lahmzulegen. Da ist halt schon die Frage, ob es da möglicherweise schon auch nicht eine gewisse Konsolidierung gibt im Rahmen dieser doch dann zunehmenden Regulierung. Ja, also das ist dann gewissermaßen eher so die negative Seite dieses regulatorischen Schutzes, den wir ja eben noch angeführt haben, dass es eigentlich dann möglicherweise ja irgendwo vielleicht ein Killer sein könnte irgendwo.
Ja, Konsolidierungsdruck entsteht ja manchmal auch über Vertrieb, weil sich Vertrieb konsolidiert. Wir sehen immerhin Check24 heute in einer sehr starken Stellung. Wenn man heute noch Neugeschäft machen will in der Kompositversicherung und da schnell was bewegen will, kommt man fast an Check24 nicht vorbei. Vielleicht, wir sehen das ja in einigen Auslandsmärkten, tritt auch Amazon mal an und bietet im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft einfach die normalen Haushaltsversicherungen irgendwie mit an für irgendeinen Preis, 69 Euro im Monat oder sowas, keine Ahnung. Also da könnte ja natürlich einiges entstehen, weil dann werden einfach einige Gesellschaften da nicht mehr mitspielen können, werden vielleicht auf der Strecke bleiben. Auf der anderen Seite haben wir eben auch da nach wie vor Tausende von Vermittlern im Markt. Man hat immer den Eindruck, da müsste auch Konsolidierung stattfinden. Ich glaube, im Vermittlerregister stehen immer noch irgendwie fast 200.000 oder 190.000. Ich weiß gar nicht so genau, was die Zahl ist. Also deutlich mehr, glaube ich, als Zahnärzte, wahrscheinlich Faktor 4 oder 5. Das ist ja sozusagen auch wahrscheinlich ein Segment, was ihr auch als duale Hochschule bearbeitet. Wahrscheinlich habt ihr auch Studierende, die vom Makler kommen oder so. Ne? Wie schätzt du denn die Entwicklung dieses Marktes ein?
Also ich glaube, da liegt schon noch Potenzial drin, weil die Produkte, die einfach vertrieben werden, einfach deutlich komplexer sind. Das Problem ist tatsächlich, glaube ich, das geht so ein bisschen mit dem Ansatz, den wir verfolgen, durch auch Hand in Hand, dass sie einfach ein unglaublich Produktwissen brauchen. Also ich meine, das, was man, glaube ich, früher relativ einfach verkauft hat, ja, also jetzt mal vor 15 Jahren mit einer Garantieverzinsung, die auch ganz attraktiv war, das kommt man, glaube ich, den Kunden klar machen, warum das irgendwie ein ganz interessantes Geschäft ist. Wenn man sich die Produkte heute anschaut, gerade im Lebensversicherungsbereich, ist es ja sehr, sehr kapitalmarktnah, auch mit eingeschränkten Beitragsgarantien. Das heißt, deutlich mehr Stellhebel, die ich dem Kunden, also die ich erstmal selbst begreifen muss, als derjenige, der es verkauft. Und das muss ich natürlich um den Kunden irgendwie auch klar machen. Also ich glaube schon, dass da ein hoher Bedarf ist. Die Frage ist, ob diejenigen, die momentan am Markt unterwegs sind, die Anforderungen erfüllen. Ja, das ist natürlich, dann, da würde sich sicher ein gewisser Konsolidierungsdruck ergeben. Weil wir einfach komplett andere oder extrem hohe Anforderungen an das Produktverständnis haben. Ja. Vor allem an die Produkte, mit denen man Geld verdienen kann. Ja. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, dass es wenig Sinn macht, als Vermittler für ein niedrigpreisiges Produkt da große Beratung zu machen, weil ich das tatsächlich dann halt über alternative digitale Vertriebswege machen kann. Und in dem beratungsintensiven Geschäft wird halt, glaube ich, die Luft von dem, was man inhaltlich benötigt, schon dann ein bisschen dünner. Ja. Und da muss man, glaube ich, schon einiges an Produkt-Know-how mitbringen oder sich auch aneignen oder auch lernen. Weil es sind dann ja meistens dann die Geschäfte, die komplexer sind, also sowohl entweder im Privatkundengeschäft oder halt immer auch im Firmenkundenbereich, wo ich dann möglicherweise auch im Kontext von BAV-Lösungen oder von Gewerbesachlösungen halt doch ein bisschen mehr Know-how und auch möglicherweise mehr Erfahrung brauche. Und da versuchen wir natürlich unseren Studierenden ein Stück weit das Grundgerüst zumindest mitzugeben. Ja.
Und da vielleicht nochmal eine Frage, auf wo ich wieder den Bogen spanne zur Technik. Im Grunde genommen ist das Ganze so komplex, dass es eine Einzelperson ja gar nicht drauf haben kann. Also niemand kann zu diesen komplexen Themen im Gewerbe, insbesondere im Industriebereich oder BAV oder selbst bei der Optimierung der Altersvorsorge, kann eigentlich alles drauf haben. Eigentlich schreit das doch eher danach, dass die Maschine den Kunden in Zukunft berät. Also die Beratung durch künstliche Intelligenz, es kann doch eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Da müssten doch eigentlich immer überlegene Lösungen rauskommen gegenüber dem, was der Mensch leisten kann. Er kann höchstens noch der Moderator sein und für eine Wohlfühlatmosphäre sozusagen sorgen.
Bin ich gar nicht mal davon überzeugt. Also ich glaube, es gibt schon eine Differenzierung zwischen dem einfachen Markt, der, glaube ich, früher schon attraktiver, auch als Einstiegsprodukte für den Vertrieb, glaube ich, oftmals hergehalten haben. Da glaube ich schon, dass das schwierig wird, weil es da einfach über Vergleichsplattformen, auch über ja, es gibt ja durchaus auch immer die Finanzoptimierer, der hier hinten raus dann aus meinen Bankdaten sehen, naja, wo habe ich eigentlich eine Versicherung und gibt es nicht was Günstiges am Markt, weil der Tarif, den du hast, ist viel zu teuer oder viel zu alt. Ich glaube, da wird es wirklich dünn, Geld zu verdienen als Vertriebler. Ich glaube, das ist tatsächlich eher ein Thema, was man automatisieren kann oder auch über Algorithmen unterstützen kann. Beim Thema, komplexer, beratungsintensiver Produkte bin ich mir nicht sicher. Da würde ich, glaube ich, schon die Meinung vertreten, dass das immer noch ein Thema ist, was ein Vertriebler, was ein Mensch einfach durchaus aufgrund der Vielfältigkeit der Einflüsse, ich meine, wenn wir Altersvorsorge betrachten, das ist ja nicht ein rein Versicherungsthema. Ja, wir müssen das ja eigentlich im Kontext von dem Portfolio von Bankprodukten, von Immobilienerwerb betrachten. Und das ist natürlich schon eine eigene Portfolioentscheidung, die ich da betrachte. Und ich glaube, das muss ich dann als Vertriebler irgendwo zumindest auch mit berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, zumindest in der Individualität so durch eine Maschine darstellbar. Plus, ich glaube, das ist auch nicht ein ganz zu unterschätzender Aspekt. Wir sind ja immer noch im Bereich der Finanzanlagen und Finanzprodukte, auch bei klassischen Absicherungsprodukten im Sach- und Gesundheitsbereich. Ich glaube, dass das Thema das Thema Vertrauen einfach ein wichtiges. Ne? Ich glaube, das ist schon nicht zu unterschätzen, dass ich auch dann, wenn irgendwo was eintritt, ja, sind sie meistens dann doch irgendwie Negativereignisse, die bei Anspruchnahme von Versicherungen mit einhergehen, dass ich das Gefühl auch dort habe, dass da jemand ist, der mein Anliegen ernst nimmt und auch persönlich wahrnimmt. Und da hilft mir, glaube ich, nicht so viel, wenn ich dann zwar mich irgendwie vorweg optimiert habe über einen Algorithmus, der mir beim Zweifel dann hinten raus, wenn es ernst wird, dann nicht mehr helfen kann. Ja. Und dann möglicherweise irgendwie ein Voicebot kommt, auch wenn er vielleicht echt klingen mag, ist dann doch kein Mensch, der irgendwie empathisch ist. Zumindest glaube ich, dass das doch noch ein bisschen dauern wird, bis wir so weit sind. Gerade in dem Geschäft glaube ich schon, dass das Thema menschliche Beratung und menschliche Unterstützung Platz haben wird, aber es ist halt ein anspruchsvolleres Gefällt. Und ich glaube, da gibt es schon eine Differenzierung zwischen der Komplexität der Beratung. Ja.
Ist denn, wenn das wirklich das Thema ist, Empathie und dem Kunden im Schadenfall unterstützen und so weiter, das wird ja eigentlich durch das klassische Provisions-Cottage-Modell nicht wirklich vergütet, sowas, ne? Sondern müsste das nicht eigentlich dann dem Kunden das auch wert sein, dass er noch nur Rat zahlt für sowas oder sich andere Vergütungsformen im Markt durchsetzen?
Ja, ich war immer ein großer Fan der Honorarberatung, aber sie hat sich irgendwie auch leider nicht durchgesetzt. Also ich glaube, ich habe mich zum ersten Mal da vor 10, 12 Jahren mit auseinandergesetzt. Aber was man dann immer festgestellt hat, wenn man sich da intensiver mit auseinandersetzt, dass halt dann doch irgendwie die Zahlungsbereitschaft des Kunden nicht da ist. Ich glaube, diese Geiz-Geil-Mentalität, die man da auch da spürt, ist, glaube ich, schon ein Hemmnis bei der Honorarberatung, auch wenn sie möglicherweise eigentlich fairer und klarer herausstellt, wessen Leistung eigentlich hier in Anspruch genommen wird. Aber im Endeffekt zahlt der Kunde die Provision ja auch mit über die Abschlusskosten. Das ist ja, das ist, nur weil der Kunde es nicht sieht, nicht wahrnimmt, heißt ja nicht, dass da kein Geld fließt. Und das ist ja auch ein berechtigtes Interesse derjenige, der irgendwie berät und da eine Leistung auch anbietet, eine Beratungsleistung, dass der irgendwo auch irgendwas mit verdient. Ja, ich meine, das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Von der Anreizwirkung ja. Gut, die Diskussion, die ja momentan politisch auch angestrebt werden mit Provisionsdeckelung oder Streckung zumindest, könnten ja Ansätze sein, dass ich nicht komplett auf diesen abschlussorientierten oder dieses abschlussorientierte Verhalten an den Tag lege, sondern mehr auch gucke, dass das auch das Risiko im Bestand bleibt und auch nach dem erfolgreichen Verkauf irgendwo weiter betreut wird. Halte ich jetzt persönlich pragmatischer tatsächlich, auch wenn ich glühender Verfechter der Honorarberatung bin. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich ein Akzeptanzproblem, ja, dass da im Zweifel die Kunden sich nicht beraten lassen, weil es halt eine Rechnung kommt, die irgendwo beglichen werden muss, auch wenn er vielleicht einen Nettotarif bekommt. Ja,
ja, auch wenn es viele wahrscheinlich nicht gerne hören, ich glaube schon, dass sowas wie Provisionsverbot oder auch andere Dinge, so dass man dieses automatische Renewal oder so einfach verbietet und jeder Vertrag jedes Jahr neu verlängert werden muss, das würde den Markt schon ganz schön in Bewegung setzen. Und diejenigen, die ja ansonsten sich für marktwirtschaftliche Themen einsetzen und die ja wahrscheinlich auch, wenn es zur Ampelkoalition kommt, dann ein entscheidendes Wörtchen mitreden wollen, sind aber in diesem Fall eher die Bewahrer sozusagen des Status Quo, also lustigerweise. Aber jetzt bewegen wir uns schon wieder auf dünnem Eis hier, wir machen ja keinen Polit-Podcast. Und wir sind eigentlich auch schon so ein bisschen am Ende. Es hat nämlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es war ein ziemlicher Brückenschlag sozusagen von sozusagen den Anforderungen im dualen Studium bis hin über Technologie und Produkte zur Beratung. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Wir müssen das unbedingt vielleicht auch bei anderer Gelegenheit mal wiederholen, diesen Austausch. Ich hoffe auch, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hattet viel Spaß an dieser heutigen Folge. Und damit entlassen wir euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von mir.
Ciao.
Tschüss.